Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Das ist jetzt eine reine unternehmerische Entscheidung, die mit der Konzernpolitik zu tun hat oder mit ihren Konzernen, wie soll ich sagen, Geldbedarfen.
Wirtschaftsminister Habeck ist das zur Ankündigung des Chipherstellers Intel, den Baustart seiner geplanten Fabrik in Magdeburg um 2 Jahre zu verschieben. Es fällt nicht ganz leicht, das richtige Wort zu finden für das, was der Chiphersteller da gerade tut. Intel verschiebt eine Investition um 2 Jahre, um kurzfristig mehr Geld freizumachen, rückt aber nicht komplett von den Bauplänen ab. Eine Hängepartie also. Die größte ausländische Direktinvestition der deutschen Geschichte, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Intel-Investition einmal genannt. Aber wird sie überhaupt noch kommen? Warum steckt Intel in der Krise und was passiert mit den geplanten Milliardenfördergeldern aus dem Klimafonds der Bundesregierung? All das ist Thema bei Wirtschaft am Mittag heute am 17. September 2024. Und wir gehen direkt an den Ort des Geschehens, wenn man so will. Obwohl Intel ja eigentlich in Kalifornien sitzt, liegt der Ort des Interesses in Sachsen-Anhalt in Magdeburg, dort wo die Fabrik gebaut werden soll. Oder muss man sagen, gebaut werden sollte. Ich kann jetzt auf jeden Fall mit unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach über die verschobenen Baupläne sprechen. Niklas, dieses Projekt ist ja ein Megaprojekt. Was bedeutet jetzt diese Verschiebung oder diese Pause für die Stadt Magdeburg, aber auch fürs Bundesland?
Naja, das ist schon ein Schock. Also es ist ein erwartbarer Schock, aber es tut den Verantwortlichen hier trotzdem weh. Intel sagt ja, wir machen eine Beziehungspause mit Magdeburg. Aber ich meine, wenn man das aus Beziehung kennt, dann weiß man, in der Regel ist das das Ende. Und es ist ja auch völlig unklar, ob der aktuelle Intel-CEO Pat Gelsinger in 2 Jahren überhaupt noch am Werk ist. Also in Amt und Würden. Und wer weiß, wie die zukünftige Bundesregierung entscheiden wird in Sachen Fördermilliarden für Intel. Das ist alles völlig unklar. Für die Stadt Magdeburg ist es natürlich besonders bitter, weil die Hoffnungen ja da waren. Wir bekommen 3.000 neue hochbezahlte Industriearbeitsplätze mit insgesamt 10.000 neuen Stadtbewohnern, Einwohner. Das war so der Plan. Intel wäre in jedem Fall ein großes Investitionsprogramm für die Magdeburger Region gewesen. Also was da in Planung war, eine neue Kläranlage für 500 Millionen Euro, die Trinkwasserversorgung sollte für Intel komplett umgestellt werden, neue Halbleiterstudiengänge an der Uni Magdeburg, all das steht jetzt irgendwie auch zur Disposition. Und für die Landesregierung ist es natürlich so, sie haben sich im Intel-Glanz gesonnt und bekommen natürlich jetzt auch den Schatten ab.
Ja, das ist jetzt auch die Frage, die ich hätte. Also man hat ja ein Stück weit als Landesregierung alles auf eine Karte gesetzt, so Megaprojekte mit staatlichen Subventionen zu locken. Dafür scheint es jetzt eigentlich keine Garantie mehr zu geben, ne?
Genau. Die Frage ist, hätte es andere Karten gegeben oder hätte es ein anderes Pferd gegeben, auf das man hätte setzen können? Das gab es eigentlich in den letzten Jahren nicht. Das Intel-Projekt in Magdeburg war für die Stadt, für die Region, fürs Land ja sowas wie ein Sechser im Lotto, weil Sachsen-Anhalt immer am unteren Ende der Wirtschaftskraft der Bundesländer seit Jahren sich eingependelt hat. Und Intel wäre eben der Gamechanger gewesen, Klammer auf, möglicherweise ist es noch, aber eben mit vielen Fragezeichen. Das ist ja ein Projekt, was auch die Vorgängerregierung unter Kanzlerin Merkel noch eingefädelt hat. Und es hat eine nationale, aber auch eine internationale Dimension, weil man möchte ja mehr Halbleiterproduktion in Europa, in Deutschland bündeln. Und das Prinzip oben Staatsgeld rein, unten Wirtschaftskraft und Innovation raus, das kann funktionieren. In Dresden funktioniert es anscheinend besser. Es muss aber nicht funktionieren, wie Magdeburg zeigt. Und die Kritik wird jetzt auch lauter an der US-Wirtschaftspolitik, weil ja nicht nur Intel in Magdeburg auf Eis gelegt ist, sondern auch das Werk in Polen, der geplante Forschungsstandort in Frankreich, alles auf Eis. Wolf Gallert, hören wir mal rein, oppositioneller Politiker im Landtag von den Linken, wirtschaftspolitischer Sprecher.
Intel ist auf der einen Seite im schweren Fahrwasser, weil sie ein paar Entwicklungen real verschlafen haben. Aber die Entscheidungen jetzt sind ganz klar Ausdruck einer American First Strategie. Also Intel hat in der letzten Woche noch eine zusätzliche Förderung bekommen vom Pentagon für 3,5 Milliarden Euro. Intel forciert den Bau neuer Fabriken in den USA, vor allen Dingen in Arizona, und ist aus Europa vollständig faktisch ausgestiegen. So ehrlich muss man sein. Es betrifft hier nicht nur Deutschland, es betrifft Frankreich, es betrifft Italien und es betrifft Polen.
Also die Halbleiterkarten werden neu gemischt, nicht nur fürs Land, sondern auch für die Bundesregierung.
Jetzt dürfte ja die Frage sein, in Sachsen-Anhalt, was jetzt mit den Fördergeldern eigentlich passiert, die eingeplant waren. Welche Debatte geht da jetzt los im Bund auch um diese Fördergelder?
Naja, Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, möchte das Geld im Haushalt anderweitig verplanen. In Sachsen-Anhalt kommt das natürlich nicht gut an, dass man sich in Berlin schon ums Fell streitet, obwohl der Bär noch lebt. Sprich, die CDU-geführte Landesregierung hier plant weiterhin mit der Intel-Ansiedlung in 2 Jahren und dementsprechend auch mit den Fördermitteln vom Bund. Etwas anders hören sich die Stimmen aus der Opposition an. Da möchte man das Geld lieber für andere Infrastrukturprojekte in Ostdeutschland verwenden oder mit dem Geld den Mittelstand ankurbeln.
Gibt es denn jetzt irgendeine Art von Plan B, irgendeine Alternative fürs Land Sachsen-Anhalt?
Ja, also die Diskussion werden wir jetzt erleben. Die Landesregierung wird eine Alternative planen müssen. Es gibt ja dieses 1000 Hektar große Gewerbegebiet im Südwesten von Magdeburg. Da braucht es neue Konzepte und auch die Fragen werden lauter werden, ob man wirklich die besten Böden Deutschlands in der Magdeburger Börde versiegeln muss für eine Industrieansiedlung, die ja extrem wackelig ist. Also, das wären ungemütliche Diskussionen für die Landesregierung von Sachsen-Anhalt.
Also spannende Diskussion über die Alternativen zu Intel eventuell. Vielen Dank an Niklas Ottersbach für diese Einschätzungen. Wir machen direkt weiter. Ein Riesenkonzern aus Kalifornien investiert 30 Milliarden Euro in einem ostdeutschen Bundesland. Mit dieser Erfolgsstory hat man sich in Sachsen-Anhalt und in der Bundesregierung gern geschmückt. Jetzt bekommt diese Story Risse. Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt. Wir können jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen. Warum genau kann Intel denn von diesem eigentlich globalen Boom um Chips und um die Chipsindustrie nicht richtig profitieren?
Das versuchen wir gleich im Gespräch zu klären. Das sorgt auf alle Fälle für jede Menge Gesprächsstoff, auch hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Denn die Frage, die ja auch in Ihrem Gespräch vorhin aufgeworfen wurde, zieht sich Intel tatsächlich aus Europa zurück? Ist das eine America-First-Politik? Das findet natürlich alles hier auch statt. Und da verweist man an der Börse durchaus auch auf Irland, die sich ja auch darum bemühen, Chip-Unternehmen anzusiedeln. Und die Chip-Geschichte in Deutschland geht ja weiter. TSMC, der Chipfertiger will ja an seinen Plänen in Dresden für ein Chipwerk weiter festhalten. Also jede Menge Gesprächsstoff rund um Intel. An der Börse ist also Intel in Zeit und darüber habe ich mit Chris-Oliver Schickentanz gesprochen, der für die Vermögensverwaltung Capitell die Anlagestrategie verantwortet und der sagt erst einmal, die Schwäche von Intel liegt nicht an Magdeburg.
Im Wesentlichen große strategische Probleme, die Intel hat. Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren massiv Marktanteile verloren, ist bei dem Design neuer Chips nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich selbst hatte die Möglichkeit, am vergangenen Freitag im Silicon Valley vor Ort bei Intel zu sein. Und der CEO hat von daher tatsächlich einen umfangreichen Restrukturierungsplan ausgerufen, der im Wesentlichen darauf aus ist, in den nächsten 12 bis 18 Monaten die Wettbewerbsfähigkeit auf der Produktseite wiederherzustellen, die Kosten deutlich zu senken. Unter anderem sollen ja 15.000 Mitarbeiter entlassen werden. Und in so einer Phase kann man natürlich ganz einfach nicht neue Produktionskapazitäten, wie sie in Magdeburg geplant waren, hochfahren, sondern das macht erst dann Sinn, wenn die Produkte wieder wettbewerbsfähig sind.
Und wie ist die Stimmung dort?
Die Stimmung ist, wie man das, glaube ich, erwarten würde, sprich eher in Moll geprägt. Also da gab es sicherlich keine Begeisterungsstürme und teilweise war auch fast so ein bisschen Fatalismus dabei. Intel war ja lange Zeit eine große Technologie-Ikone und wenn man jetzt sieht, wie schnell dann der Niedergang in den letzten 2, 3 Jahren vonstatten gegangen ist, dann ist das tatsächlich eine sehr dramatische Entwicklung und sicherlich eine Entwicklung, die auch bei vielen Mitarbeitern entsprechend aufs Gemüt drückt.
Sie haben es angeschnitten, die modernen Chips heutzutage werden von ARM entwickelt oder von Nvidia. Zusammengebaut werden sie dann bei TSMC in Taiwan. Wo ist da die Position von Intel, dem ehemaligen Weltmarktführer?
Ja, ich glaube, dass Intel da tatsächlich noch so ein Stück weit auf der Suche ist und man eigentlich idealerweise beides bedienen möchte. Also zum einen die Auftragsfertigung von Chips, wo also sozusagen ein fertiges Chip-Design angeliefert wird und man sich dann wie TSMC nur noch um die Produktion kümmert. Da hat man ja jetzt gestern Abend auch eine entsprechende Kooperation mit den Cloud-Diensten von Amazon bekannt gegeben. Zum Zweiten möchte Intel aber natürlich auch weiterhin als Eigenproduzent in der Chipbranche mitspielen. Von daher gibt es auch hier klare Entwicklungspläne, wie man zum Beispiel in Sachen künstliche Intelligenz wieder ein Stück weit wettbewerbsfähig wird und sich zumindest ein kleines Kuchenstück dieses ja doch sehr großen Kuchens abschneiden kann.
An der Börse kommt das Sparprogramm von Intel ja gut an. Was glauben Sie, kann dieser Riesentanker das Ruder noch rumreißen?
Also Fakt ist, dass Intel aus meiner Sicht tatsächlich auf der Kippe steht. Dieser Restrukturierungsplan ist wahrscheinlich die letzte Chance, dieses Flaggschiff der Technologiebranche längerfristig zu retten. Von daher kann man jetzt tatsächlich nur hoffen, dass er auch von Erfolg gekrönt sein wird. Denn Intel ist ja tatsächlich ein Unternehmen, das für die Technologiebranche, für unsere moderne Kommunikationswelt in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren sehr, sehr viel getan hat. Aber wie gesagt, Intel ist für mich ein Unternehmen, das auf der Kippe steht. Das kann gut gehen, es muss aber leider nicht gut gehen.
Auch eine lange Erfolgsgeschichte ist also nicht in Stein gemeißelt. Das waren Einschätzungen von Chris-Oliver Schickentanz von der Vermögensverwaltung Capitell.
Ja, vielen Dank, Stefan Wolf, und auch an den Gesprächspartner. Wir haben gerade schon von anderen Chip-Herstellern gehört. Wie reagieren denn insgesamt die Chip-Aktien auf diese Meldung?
Positiv vor allen Dingen auf den Sparkurs. Sparen kommt an der Börse. Intel-Aktien ziehen um 9% an. Aktien des Konkurrenten Infineon im DAX vertreten sind 3% teurer.
Und schauen wir vielleicht nochmal auf die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland. Heute kam der ZEW-Index raus, der Index des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, und auch der bescheinigt der deutschen Konjunktur anscheinend eher düstere Aussichten.
Der hat sich deutlich eingetrübt. Der ZEW-Index misst ja die Stimmung unter den Finanzmarktprofis. Und nun, manchmal kommt es vor, dass sich die Finanzmarktprofis von der eigenen schlechten Stimmung nicht die Stimmung verderben lassen. Denn der deutsche Aktienindex steigt um 0,7% oder 125 Punkte auf 18.758. Das alles wegen der anstehenden Zinssenkung in den USA. Die kommt ja dann morgen.
Und schauen wir nochmal auf ein sehr prominentes Einzelunternehmen, das durch Frischhaltedosen und Partys berühmt geworden ist. Der Dosenhersteller Tupperware, steht offenbar kurz vor der Insolvenz. Das berichtet die Agentur Bloomberg am Montag, gestern unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Was ist da los?
Ja, Tupperware ist wohl Geschichte, könnte zumindest sein, ist sehr wahrscheinlich, verdichten sich die Hinweise darauf. Deshalb Tupperware-Aktien 22% günstiger.
Und zum Schluss schauen wir noch auf den Euro, auf die Staatsanleihen und auf den Goldpreis.
Der Euro unverändert bei einem Dollar 11,34. Die Umlaufrendite ist um 4 Basispunkte abgesunken auf 2,1%. Und Gold ist nach der Rekordfahrt gestern etwas günstiger, verliert 11,39 Dollar auf 2.576,06 Dollar.
Vielen Dank an Stefan Wolf in Frankfurt. Messen sind für gewöhnlich die Orte, auf denen eine Branche sich und ihre Produkte ins Schaufenster stellt, vielleicht auch gegen eine Krisenstimmung ankämpft. Vielleicht geht auch die IAA Transportation mit dieser Idee in dieses Jahr in ihre Messe in Hannover. Erwartbar ist der niedersächsische Ministerpräsident Weil voll des Lobes für die ausgestellten Trucks und Nutzfahrzeuge.
Das mag jetzt ein Jungsding sein, ich bin nicht sicher. Aber es gibt wenig, was so anregend ist wie diese großen Trucks, wenn man hinter dem Steuer sitzt.
Und ich kann über die Messe jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandauer, sprechen. Bastian, welche Projekte werden denn da ins Schaufenster gestellt? Wie präsentiert sich die Branche?
Ja, es sind keine ganz einfachen Zeiten für eine Branche, in der es bei Transporten auch oft über Grenzen hinweg geht. Es gibt Kriege, das wurde hier heute nochmal betont, internationale Krisen, mögliche Zölle stehen in Frage für chinesische Produkte. Wir haben eine schwächende Konjunktur in Europa und in Deutschland. Das alles in einer Branche, die für ein Drittel aller CO2-Emissionen im Verkehrssektor verantwortlich ist in Europa. Und das muss sie ändern. Sie befindet sich da im Umbruch. Und genau aus diesem Umbruch, so habe ich es heute auch immer wieder gehört, bezieht man hier die Kraft. Die Nutzfahrzeuge, genau wie die Hersteller von Pkw, sie befinden sich in der Transformation zu alternativen Antriebsformen. Deren Anteil ist in dieser Branche allerdings nochmal deutlich geringer als bei den Pkw. Bei Toll Collect, die sich also um die Maut auf Autobahnen kümmern, da waren im ersten Halbjahr gerade mal 990 schwere Nutzfahrzeuge angemeldet. Das will und muss die Branche jetzt ändern, um eben von der Politik geforderte CO2-Verringerung zu erreichen, sagt auch Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie.
Und ich sage ganz klar, mit der bestehenden Infrastruktur in Deutschland und Europa kann die Erreichung der Ziele nicht gelingen. Wir können liefern, wir wollen liefern, Aber wir sind dabei darauf angewiesen, dass auch die Stromnetze zum Beispiel ausgebaut werden.
Also das ist die Forderung. Wir sehen hier in Hannover, es gibt Lkw, die 500 Kilometer mit einer Ladung etwa weiterkommen, die wohl auch bestellt werden. Und auch die Ladeinfrastruktur hier ist zu sehen. In der Branche setzt man übrigens weiterhin auch auf Wasserstoff, anders als die meisten Pkw-Hersteller. Und auch andere synthetische Kraftstoffe will man in Zukunft weiter verfolgen. Auch dafür brauche es in Zukunft dann eigene Infrastrukturen.
Und der Ruf nach Infrastruktur ist ja schon im Prinzip der direkte Ruf nach der Bundespolitik. Verkehrsminister Wissing ist ja auch vor Ort. Ist er denn auf diese Kritik eingegangen? Hat er sie gehört?
Ja, es haben interessanterweise alle Vertreter der Ampel hier heute Morgen gesprochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Oberbürgermeister von Hannover, ein Grünen-Politiker, Belet Unay, hat die Rolle von klimaneutralen Nutzfahrzeugen bei der Gestaltung von lebenswerten Städten betont. In Hannover wie in anderen Städten fahren ja längst zum Beispiel E-Busse auf den Straßen. Das ist Realität. Er und auch Ministerpräsident Weil haben auch nochmal die Bedeutung der Industrie für den Standort Hannover und auch Niedersachsen betont. Weil, wir haben ihn kurz gehört, hat diese Begeisterung gezeigt für die Produkte, ebenso übrigens Volker Wissing. Alle haben die Unterstützung der Politik zugesichert und Wissing hat betont, gestern hat die zu seinem Ministerium gehörende Autobahn GmbH eine Ausschreibung veröffentlicht, eben für solche Ladestationen entlang der Autobahn, die E-Mobilität für Lkw ermöglichen sollen.
Am Ende wollen wir Ladesäulen mit einer Leistung von 1000 Kilowatt, sprich 1 Megawatt haben. Also genau das, was die Branche in den vergangenen Tagen in verschiedenen Medien wiederholt gefordert hat und zu Recht gefordert hat, bringen wir auf den Weg.
Also so soll es bald für Lkw dann auch möglich sein, von Berlin nach Köln, das war das Beispiel, was Wissing aufgemacht hat, hier zu fahren. Wissing hat sich auch noch weitere Forderungen der Branche durchaus zu eigen gemacht, etwa, dass die Flottengrenzwerte für die Automobilindustrie frühzeitig überprüft werden sollen.
Und vielleicht zum Schluss noch mit einer Bitte um kurze Antwort. Der Elefant im Raum ist ja wahrscheinlich auch die Krise in der Automobilbranche, betriebsbedingte Kündigungen oder Werksschließungen bei Volkswagen. Ist das auch ein Thema auf der Messe?
Das drückt auf jeden Fall die Stimmung. Auch der Absatz von Nutzfahrzeugen ist zuletzt zurückgegangen. Die Volkswagen AG ist natürlich hier auch präsent mit den Trucks, aber auch für den Nutzfahrzeugen. Das ist ja wiederum ein Standort hier in Hannover, für den der Konzern auch diese Beschäftigungsgarantie aufgekündigt hat. Der neue Transporter, der hier gezeigt wird, der wird nicht mehr in Hannover gebaut, sondern in Kooperation mit Ford in der Türkei. Das sehen manche auch als Fingerzeig für die zukünftigen Produktionen und Krisen bei Autobauern. Das spüren auch die vielen Zulieferer, die sich hier natürlich ebenfalls präsentieren.
Vielen Dank an Bastian Brandau in Niedersachsen. Die chinesischstämmigen Shoppingplattformen wie Shein und Temu sind zwar oft wegen ihrer niedrigen Preise beliebt, es gibt aber auch viel Kritik, zum Beispiel an vermeintlich unterschrittenen Zollgebühren. Zwar weisen die Konzerne die Kritik regelmäßig zurück, doch der Druck aus der Politik nimmt zu und die Konzerne wandeln auch ihre Geschäftsmodelle, wie Felix Wessel berichtet.
Der Fast-Fashion-Konzern Shein gibt sich innovativ. In einem Instagram-Video heißt es, Shein teste neue Produkte in kleinen Mengen. Nur was den Kunden gefalle, werde nachproduziert. So spare man Kosten und sorge für Top-Preise. Kritiker wie der nordrhein-westfälische Finanzminister Markus Optendrenk schauen dagegen ganz anders auf das Geschäftsmodell von Shein, Temu und Co.
Das, was eben systematisch offenbar passiert, was EU-Kommission, was auch andere Testhändler und Testkäufer eben herausgefunden haben, ist, dass im Regelfall eher der überwiegende Teil verstößt gegen zollrechtliche und einfuhrumsatzsteuerrechtliche Vorgaben, zum Teil auch gegen Qualitätsvorgaben, Lieferkettengesetz und Standards. Und das können wir im Grunde genommen auch in der Marktwirtschaft nicht hinnehmen.
Der CDU-Politiker fordert im Interview mit dem Deutschlandfunk, die Zollkontrollen müssten kurzfristig stark hochgefahren werden.
Ich glaube, dass man jetzt ganz schnell signalisieren muss, auch denen, die da eben die Grenzen umgehen, dass wir hingucken. Und das verändert meistens auch schon Verhalten. Ich meine, das kennt man aus anderen Themen auch. Wenn Sie wissen, dass Sie regelmäßig Radarkontrollen haben, dann fahren Sie auch ein bisschen anders, als wenn Sie denken, hier die 70 km/h an der Ampel kontrolliert sowieso keiner.
Optendrenk hat das Thema noch einmal auf die Tagesordnung der Finanzministerkonferenz gebracht. Eine Forderung, die Zollfreigrenze von 150 Euro möglichst schnell abzuschaffen. Der Punkt steht auch im neuen Aktionsplan E-Commerce des Bundeswirtschaftsministeriums. In den USA liegt die Zollfreigrenze sogar deutlich höher, bei $800. Die Biden-Regierung hat aber am Freitag mitgeteilt, man wolle dieses Schlupfloch schließen. Zwar bestreiten die Unternehmen, dass ihre oft niedrigen Preise von einer Zollumgehung abhängen, doch der politische Druck steigt gerade auf beiden Seiten des Atlantiks. Und auch geschäftlich lief zuletzt nicht alles rund. International für Schlagzeilen sorgte vor kurzem, dass bei der Temu-Mutter PDD Holdings der Aktienkurs um rund 30% abstürzte, nach verfehlten Erwartungen. Der Markt fokussiere sich gerade stärker auf Werte, die Gewinne ausschütten könnten, sagt Alexander Graf, Handelsexperte und Gründer der E-Commerce-Firma Spryker.
PDD hat mit Temu natürlich einen Wachstumskurs eingeschlagen, der diese Gewinne auf die nächsten 5 bis 10 Jahre verschiebt. Und das wird an europäischen, amerikanischen und auch chinesischen Börsen halt gerade nicht so gern gesehen.
Langfristig sieht Graf aber keinen Rückschlag in der PDD-Strategie. Weil in China die Wirtschaft schwächele und dort der Konkurrenzdruck zunehme, mache es nun umso mehr Sinn, verstärkt in andere Märkte zu gehen. Und so hat Temu vor einigen Wochen angekündigt, den Marktplatz auch für Verkäufer in Deutschland und anderen Ländern in Europa zu öffnen. Produkte könnten so schneller geliefert werden, zum Teil könnten aber auch Preise steigen, etwa wegen der Lagerkosten. E-Commerce-Experte Graf spricht von einer Wette, von der niemand weiß, ob sie aufgeht.
Weil die Kunden ja erstaunlicherweise bei Temu 2 Wochen Lieferzeit akzeptieren, auch wenn die Produkte nur 10% günstiger sind. Das ist eine Konstellation, die sich keiner in unserem Markt vorstellen konnte, dass den Kunden der Preis so wichtig ist. Das ist ein Effekt, bei dem Temu ganz weit vorne liegt und auch andere Plattformen aus China, insbesondere in unserer Wirtschaftslage gerade.
Und auch bei Shein gibt es Änderungen. Der Konzern hatte angekündigt, seine Zusammenarbeit mit Lieferanten außerhalb Chinas auszubauen, etwa in der Türkei. Damit solle die Produktion näher an die wichtigsten Verbraucherregionen gebracht werden. Wie viel dabei rein wirtschaftlich getrieben ist und welche Rolle die Angst vor verschärfter Regulierung spielt, unklar. Sicher scheint aber, Shein, Temu und Co. dürften so schnell nicht aus den Schlagzeilen verschwinden.
Und am Schluss der Sendung schauen wir noch in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Dort geht es unter anderem um Schiffbauromantik und die Meierwerft und um Konflikte über die neuen Posten in der EU-Kommission.
Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit dem Rücktritt des für den Binnenmarkt zuständigen EU-Kommissars Breton. Der Abgang war laut und öffentlich und er offenbart eine doppelte innere Schwäche. Zunächst von Thierry Breton selbst. Er betreute wichtige Felder von der Verteidigungsindustrie über die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen bis zum neuen Chips Act der EU. Er tat dies mit Sinn für dirigistische Wirtschaftspolitik. Breton fühlt sich nun als Opfer einer Intrige von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Diese liefert sich mit der geplanten Ernennung eines Exekutivvizepräsidenten aus den Reihen der Postfaschisten von Italiens Regierungschefin Meloni freiwillig Europas Rechtsaußen aus. Die Süddeutsche Zeitung sieht das Vorhaben von der Leyen, den italienischen Europaminister Raffaele Fitto als Wirtschaftskommissar und ihren Vize durchzusetzen, ebenfalls kritisch. Während Fitto den überzeugten Europäer gibt, verfolgt die Regierung in Rom eine Wirtschaftspolitik, die eine Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit behindert. Rom verteidigt gern nationale Lobbyinteressen, fordert der frühere EZB-Chef Draghi Europa auf die Produktivität der Gesamtwirtschaft zu setzen, so schützt Meloni die italienischen Unternehmen mit Protektionismus. Während Draghi zur Stärkung der europäischen Banken rät, verweigert Meloni der Reform des Euro-Rettungsfonds ESM stur ihre Zustimmung. Angesichts der tiefen Krise Europas wäre es wohl geboten, das ambivalente Auftreten Melonis nicht länger zu belohnen. Zuletzt noch ein Kommentar zur milliardenschweren Rettung der finanziell angeschlagenen Meierwerft. Die staatliche Unterstützung ist nun auch vertraglich beschlossen. Die Zeit der Zumutungen auf der Meierwerft beginnt gerade erst, notiert die neue Osnabrücker Zeitung. Der Untergang der Meierwerft ist vorläufig abgewendet. Die Familie Meier verliert das Sagen. Weil der Staat aber kein Schiffbauromantiker sein kann, muss sich die Belegschaft auch unter seiner Führung auf harte Zeiten einstellen. Dieser wird auf Dauer nicht wohlwollender auf die Werft blicken, als es die Banken zuletzt getan haben, die keine Kredite mehr geben wollten. Der Jobabbau auf der Werft in 3-stelliger Höhe ist bereits beschlossen. Dass es dabei bleibt, ist möglich, aber eher wenig wahrscheinlich. Manch einer wird sich die Zeit noch zurückwünschen, in der die Werft zwar schon Weltkonzern, aber immer auch noch Familienunternehmen war. Diese Zeiten sind vorbei.
Und ob sie in Form eines Rückkaufs durch die Familie Meyer in ferner Zukunft zurückkehren, ist Spekulation.
Und mit dieser Wirtschaftspresseschau endet Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.